Also ich kann mir nicht denken, dass die Sachbearbeiter bei der Deutschen Bank da mitstreiken.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen fange ich heute mal an.
Guten Morgen. Hallo.
Ja, du kommst heute nicht aus der Dusche. Was ist denn los?
Nee, ich kam gerade so aus dem Bett. Das ist irgendwie gestern, ich muss ganz ehrlich sagen, hier gleich ein kalter Start. Diese ganze Bauernprotestsituation hat mich gestern irgendwie emotional so angegriffen, dass ich Ewigkeiten nicht einschlafen konnte.
Dass du heute kein Müsli essen konntest.
Nee, ich habe heute ein Stückchen Bauernbrot gegessen, so schön mit Kruste.
Okay.
Und gestern Abend, ich musste mich irgendwie beruhigen, habe dann an einem Klemmbausteinprojekt irgendwie viel zu lange gesessen, um ein bisschen runterzukommen. Okay. Burg Elz. Ich baue gerade Burg Elz.
Burg Elz. Ach so, okay, gut. Weil wenn Leute von Klemmbausteinen reden, das heißt implizit immer, sie waren zu geizig für Lego. Aber wenn du Burg Elz machen willst, da hast du bei Lego natürlich keine Alternative.
Ne? Das ist halt der Punkt, ne? Also es gibt da sehr schöne Sets von Blue Bricks.
So, da hat man schon mal kurz drüber geredet. Gibt's auch die große Wartburg, oder?
Wartburg gibt's, glaube ich, auch. Genau, ja. Und, nee, Moment, die Wartburg habe ich schon stehen, die habe ich schon fertig. Was ist jetzt so? Ja, merkst du, ich bin noch nicht ganz da, ich bin noch nicht ganz wach heute, aber das ist nicht so schlimm.
Also ist samtig blaue Situation, die deine Schultern umschmeichelt, ist sozusagen dein Hausmantel und
kein
Jackett.
Das ist mein Hausmantel. Nee, das ist mein Hausmantel. Das ist immer, wenn ich mich so ein bisschen noch nicht so richtig aus dem Bett raus bewegen konnte, dass ich mich immer noch so ein bisschen...
Alter, ich stell mir gerade vor, wenn irgendwie eine Postbote bei dir an der Tür klingelt und du machst so auf, die rennt doch sofort weg und denkt, Alter, was will der denn?
Also, ja, ich glaube, die Postboten haben schon diverse sehr, sehr spannende Outfits bei mir beobachten können. So, wenn man irgendwie mitten in der Aufnahme von irgendwas ist und dann so einen halben Anzug anhat. Also quasi so oben komplett angetan fürs Video, ne? Aber unten dann halt irgendwie so eine ganz lapprige alte Jeans oder Chino oder so. So von wegen, hä? Naja, sieht er sich noch, der Junge? Naja.
Jogginghose und 200-Euro-Hemd, das typische Homeoffice-Meeting-Outfit. Ja, ist klar. Naja.
Ganz genau. Nee, aber ich glaube, heute ist sowieso nicht ganz meine Folge, weil wir haben ja mindestens ein großes Sportthema und dann bist du ja heute mit dem Kundenservice dran, deswegen ist mein heutiger Anteil vermutlich geringer, denn der Kaiser ist tot. Ne?
Der Kaiser ist tot, ja, der ist jemand, Franz Beckenbauer, natürlich habe ich damals auch gefeiert, 1990 als kleiner Fußballsteppke, als er als Trainer oder Teamchef die Weltmeisterschaft geholt hat in Italien. Schwalbe von Rudi Völler im Finale und den legendären Elfmeter von Andy Brehme. Aber bin ich so in meiner Begeisterung nie so richtig rangekommen an die Figur Franz Beckenbauer. Also man muss sagen, ich unterhalte mich ja wirklich auf der ganzen Welt mit Fußballfreaks und Leuten. Da ist Beckenbauer natürlich eine große Nummer. Ne? Sieht man ja auch an den Statements zu seinem Tod, ne? Da ist er wirklich von Flamengo Rio bis FC Barcelona oder was weiß ich, die haben ja alle einen Nachruf gestartet und so. Weiß nicht, wenn man von Messi, Pelé, Maradona spricht und so, ist Franz Beckenbauer natürlich der deutsche Vertreter gewesen von diesen Legenden. Ne? Ja, wenn man sich das heute so anschaut, fußballerisch, ist natürlich von der Dynamik her und so weiter alles ein bisschen, sieht das ein bisschen hüftsteif aus, wenn man es mit heutigem Fußball vergleicht. Aber für die damalige Zeit, ich habe mir aktiv nie in meiner Fußball-Fan-Karriere altersmäßig auf dem Spielfeld irgendwie gesehen. Ne? Immer nur so im Nachhinein, aber schien schon eine große Nummer zu sein und vielen Leuten was bedeutet zu haben. Ne? Also hängt natürlich immer noch zum Ende seines Lebens dieser Korruptionsskandal damit dran. Korruption ist Korruption, ne? Da kann ich als Jurist natürlich nicht aus meiner Haut, aber man muss auch ehrlich sagen, die Leute haben erwartet, dass die WM nach Deutschland holen und er war, glaube ich, der Einzige, der vom Renommee und von den Kontakten das hatte irgendwie bewerkstelligen können und deshalb weiß ich nicht, ob diese kriminellen Taten seinem Naturell entsprochen haben oder einfach der riesen Erwartungshaltung, die auf seinen Schultern lastete. Ne? Deswegen kann ich das nicht so richtig abschätzen und wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr geklärt werden. Wenn ich mich richtig erinnere, ist ja auch das Verfahren gegen ihn aus Gesundheitsgründen damals abgetrennt worden. Oder irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das da ausgegangen ist. Ne? Also das soll nicht irgendwie Korruption verharmlosen oder so, aber ich...
Nee, es gibt richtige Korruption und falsche.
Hat er auch unter enormem Druck gestanden, ne? Und gibt Leute, die haben sich, glaube ich, mehr an die eigene Tasche gewirtschaftet als er.
Also tatsächlich ist fast alles, was du gerade erzählt hast, mir völlig fremd. Ich habe da schon davon gehört, dass er irgendwie da so ein Ding gedreht hat, aber hat das dann nicht eher was mit der FIFA zu tun und ist nicht alles, was in der FIFA passiert, Korruption?
Im Prinzip schon. Also sobald du eine Geschäftsbeziehung mit der FIFA eingehst, bist du wahrscheinlich schon mit einem Bein irgendwie
in der Schweiz
irgendwie im Knast. Ja, also das kann ich nicht abschließend beurteilen, aber in seiner Bedeutung ist Beckenbauer natürlich ein Riesending. Und es herrscht ja, hängt auch immer noch so dieser Geruch der alten Bundesrepublik dran, in der Zeit, in der alles gut war, in der er dafür Knorrbrühwürfel in die Kamera gelächelt hat, als German Wunderkind oder ja Wunderkind, Jugendlicher, vielleicht so mit 20 Jahren hat er ja schon Nationalmannschaft gespielt. Ist so wieder ein Stück gute alte Zeit für die Leute, das gestorben ist, ne? Und ich glaube, das hat auch so einen Teil des Impacts in sich.
Was meinst du, Mike, ob in 20 Jahren Leute an diese Zeit zurückdenken und sich denken, das war die gute alte Zeit?
Das denke ich schon, ja. Das denke ich schon, aber das hat, glaube ich, nichts mit den Zeiten zu tun, sondern mit Lebensentwicklung. Ich habe lange auch immer drüber nachgedacht, dass dieses Erstarken von AfD und Co., ne? Ich glaube, das ist ein Stück weit auch, also nicht nur ein politisches, sondern auch ein soziologisches Problem. Dass viele Leute einfach nicht durch politische Entwicklung und ökonomische Entwicklung, sondern einfach durch die Zeit, durch das Alter, durch das Erwachsenwerden einen Verlust von Dingen, einen Verlust von Heimat erleben, weil Heimat ist ja auch eine Zeit und nicht nur ein Ort, ne? Dieses Rückbesinnen auf irgendwas, wie es mal war, dieses Konservativsein oder so, das arbeitet eigentlich solchen populistischen Laberern, die an solche Gefühle appellieren, immer irgendwie in die Tasche. Ne? Insofern halte ich das auch ein Stück weit für ein soziologisches Phänomen. Also nicht nur, dass die Zeiten immer schlechter werden und die Leute sich deshalb auf so einen Quatsch rückbesinnen, sondern auch, weil das im eigenen Erinnern, im eigenen Erleben Unsicherheit einzieht mit dem Erwachsenwerden und man sich dann lieber auf jemanden rückbesinnt, der verspricht, dass es so wird, wie es mal war. Ne?
Aber wenn
alte Stärken appellieren, ja. Und was weiß ich.
Ja, ich finde dieses Erinnerungsthema sehr, sehr spannend, weil offenbar erinnern sich Menschen noch nicht mal mehr an die Sachen, die sie vor ein paar Jahren erlebt haben. Korrekt zurück, Beispiel jetzt bei den Bauernprotesten. Wenn man darüber nachdenkt, dass die Bauern ja auch 2019 beispielsweise einen großen Protest hatten gegen die Große Koalition, permanent quasi zu Protesten auch auf EU-Ebene gekommen ist und man über die unterschiedlichsten Themen schon gesprochen hat, ja, sei es jetzt die Verbraucherpreise, sei es jetzt die Auflagen und so weiter und so fort. Und was man jetzt so sieht, diese Umsturzfantasien, die da mitschwingen oder die da quasi instrumentalisiert in diesen Bauernprotest mit eingepackt werden, dass man sich nicht daran erinnert, dass man in den letzten Jahrzehnten im Endeffekt regelmäßig gegen die, also vor allen Dingen gegen die CDU, CSU, auf die Straße gegangen ist und das jetzt alles sozusagen der Ampel in die Schuhe schieben will, das macht mich schon ein bisschen betroffen, weil das sind 4 Jahre, Minimum, die jetzt gebraucht werden, um in der Erinnerung irgendwie noch einen Reflex hervorzurufen. Und das fehlt. So, und da denke ich mir, wenn das Erinnerungsvermögen schon nicht reicht, um 4 Jahre zurück sich zu erinnern, wie sollen wir dann davon ausgehen, dass Menschen bereit sind, sich dessen gewahr zu werden, was vor 80 Jahren war. So. Und vielleicht ist genau dieses Unvermögen einfach das, was die Grundlage des Verharrens der Menschheit in Krieg und zyklischem Zusammenbruch beinhaltet.
Also, ne, ich bin kein Neurobiologe oder kann das auch nicht soziologisch betrachten irgendwie oder aus irgendeiner wissenschaftlichen Kante, was mit dem Kopf zu tun hat. Aber mir scheint, als ob das Archivwesen des Kopfes faktisches Wissen und Erleben zur Speicherung maximal in Gefühlsregung überträgt. Ne? Das ist so eine Art Umrechnung von Erlebten und von Fakten, die man mal gewusst hat. Und damit die halt nicht so viel Platz auf der Speicherplatte und im Arbeitsspeicher aufnehmen, werden die sozusagen in ein Archivformat umgewandelt. Ne?
Gefühl ist sozusagen ja. Der und, niederkomprimierte Zustand des Wissens.
Genau, und dieses Schubfach ist viel, viel näher am Gefühlszentrum als am Wahrnehmungszentrum, wo es eigentlich herkommt. Ne? Und insofern ist es ja wahrscheinlich wie der Unterschied von einer Suppe, einer frischen Suppe, die dir ein Koch gemacht hat, oder einer Beutelsuppe, die du dir vornimmst. Das ist quasi die langzeitgespeicherte Version und das ist nicht genau das Gleiche. Ne?
Das ist ein interessanter Vergleich, den finde ich sehr gut. Also, dass es quasi die Restspeichermenge ist. So.
Genau. Also, die Erinnerung an alte Zeiten ist die Beutelsuppe des faktischen Erlebens, was es einmal war. Ne?
Na, wobei man ja sagen muss, dass diese Beutelsuppe den Leuten oftmals besser schmeckt als das Gericht, was sie frisch serviert bekommen haben.
Weil sie das frische Gericht ja auch gar nicht mehr kennen, weil sie nur noch Beutelsuppen konsumieren. Ja. Ne? Das ist ja auch genau das Problem bei den Bauernprotesten. So diese aktuellen Entwicklungen, die aktuellen Fakten, ne? Dass eine Bundesregierung die Hälfte der Sachen, die Bauernschaft bei der Bundesregierung ankotzt, ist den meisten Leuten in ihren Treckern wettig überhaupt nicht bewusst, dass da eine Bundesregierung verpflichtet ist, die umzusetzen aufgrund von EU-Richtlinien oder dass es direktes EU-Recht ist aufgrund von Verordnungen, was in Brüssel und so weiter entschieden wird, dass es Naturschutzgesetze gibt, EU-Verordnungen zur Anwendung von Pestizid-Sachen und so weiter, die einfach nur in nationales Recht umgesetzt werden müssen oder direkt geltendes EU-Recht sind. Ne? Direkt sind, sobald das durchs EU-Parlament durch ist, ne? Wo noch nicht mal ein Umsetzungsakt vom Nationalstaat oder vom Bundesland irgendwie nötig ist, damit es geltendes Recht ist. Und das ist so ein, ja, auch ein Stück weit Kampf gegen eine symbolische Strohpuppe. Ne? Also da wird halt der Sack geschlagen und der Esel ist gemeint. Ne? Also wenn man dieses alte Sprichwort mal ins Feld führt. Und das ist ja auch wirklich nicht mehr als Feld. So eine große Befindlichkeitssoße. Es ist ja jetzt nicht nur der Agrardiesel, der die Bauern irgendwie ankotzt. Ne? Eine Stelle, wo man eventuell vielleicht sogar noch drüber diskutieren könnte und Verständnis aufbringt, warum das jemanden aufregt. Andererseits finde ich schon den Fakt immer cool, dass Bauern protestieren und nicht streiken. Weil ich glaube, ein Streik von Bauern würde erstmal ein paar Monate jemand überhaupt nicht aufregen im Land.
Ist halt ein ganz schwieriger Komplex im Endeffekt, ne?
Oh Hilfe, die Bauern streiken, unser Biogas-Silo ist nicht gefüllt. Mhm. Oder ich als Veganer habe kein Futtermais für meine Massentierhaltung. Also wenn man es jetzt mal ganz ketzerisch so behaupten will, ne? Es wird ja so getan, als ob frühmorgens der Bauer auf seinem Feld schreitet,
um die Bevölkerung zu retten.
Hinterm Pflug schreitet und ich mein Brot auf dem Tisch am Abend davon abhängt. Ne? Also ganz, es ist etwas komplexer. Es ist nicht ganz.
Haben auch erzürnte Leute geschrieben, so von wegen, dass was ist denn du und so, ne? Und dass denen gar nicht der Zusammenhang bewusst ist, dass es die Frage ist, wollen wir industrielle Großbetriebe haben oder reden wir jetzt über die Kleinbauern? Weil wenn wir über die industriellen Großbetriebe reden, dann hat ja keiner ein Problem.
Und da sind wir in Ostdeutschland natürlich auf einer komplett anderen Diskussionsebene als jemand, der da in seinem baden-württembergischen oder rheinland-pfälzischen Dorf darüber redet.
Richtig, ganz genau.
Also dort sind wirklich Familienbetriebe in Gefahr und so weiter.
Ne? Sachsen-Anhalt hat die größten Flächen pro Betrieb im Durchschnitt.
Okay.
Ganz Deutschland, ja. Naja. Und das ist halt der Punkt, ne? die Verklärung des Begriffs Bauer gemessen an der eigentlichen Realität dessen, wie es zumindest in Ostdeutschland, dafür kann ich ja sprechen, wie es da eben aussieht.
Ja,
so,
ja.
Und das geht ja auf die Bodenreform zurück, dass man eben diese ganzen kleinen Flurstücke dann in entsprechenden Kollektivwirtschaftssystem zusammengefasst hat und dann eben
einmal das, und je weiter wir im Deutschen Reich in den Ostraum gekommen sind, sind ja ohnehin die Schläge größer geworden. Ja. Ne? Es war selbst vor der Bodenreform, haben hier schon größere Betriebe, Großbauern und Vogte, Landjunker und was sie sich, die dann
die
alle
enteignet wurden. Die ostelbischen Landjunker, oh weia, das war damals schon politisch ein ganz großes nationalistisches Problem. Oh weia, die ostelbischen Landjunker.
Ostelbischer Landjunker, okay.
Also das ist jetzt nicht unsere Region so, aber es ist, also da erinnere ich mich an Geschichtsunterricht zurück. Ja, ja. Ich glaube, die waren in der Weimarer Republik schon problematisch.
Ja, ja.
Und davor.
Denke ich auch, waren natürlich auch Leute mit einem großen Einfluss, ne? Wenn du auf der Kornkammer Deutschlands stehst, sozusagen. Wir tun ja die Einzelbetriebe, ne? die einfachen Bauern, die da ums Überleben kämpfen, einfach durch diese komplette Fehlentwicklung der Agrarstrukturen in den letzten Jahrzehnten, die tun mir ja auch leid. Und die tun mir auch leid, weil sie sich wie Fußvolk, ne, einfach vom Bauernverband irgendwo hinhetzen lassen.
Bauernopfer, ne? Sozusagen.
Ja, es gibt dort Bauern, die mit berechtigter Wut losfahren, ne? Und es gibt Leute, die da mit einem Traktor sind aus dem Fuhrpark von einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, oder Agrargenossenschaft heißt es ja heute, die Ausmaße hat, die man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann.
Also ich glaube, das große Problem ist, dass das, wogegen demonstriert wird, das falsche Ziel ist. So, also wenn man sich jetzt die Kundgebung und die Proteste anschaut, dann sieht man ja eigentlich vor allen Dingen die Forderung, die Ampel muss weg. Also da sieht man, dass da schon die politische Übernahme dieses Protests stattgefunden hat, was ja auch schon Jahre zurückgeht. So, da geht's ja nicht mehr um konkrete Ziele, wie das 2019 der Fall war. Da geht's ja nur noch um Populismus und um Umsturzfantasien.
Ja, es hat für mich so komplett was so von einer Endschlacht von Herr der Ringe, ne? So, jetzt kommen die Bauern, ne? So die unbesiegbare Geisterarmee, die jetzt endlich nach vorn schreiten und jetzt geht's aber los irgendwie, ne? Also es haben ja auch wirklich Leute Erwartungen in den gestrigen Tag hineinprojiziert, ne? Ich kann dir nachher ja noch mal was erzählen. Ich habe das Wochenende wirklich einen Tag in einem kompletten Paralleluniversum verbracht. Das war sehr, sehr interessant, weil ich nämlich noch die Gelegenheit hatte, mit Egon Krenz zu sprechen und vorher an einer Lesung von ihm teilgenommen habe. Und was da für Leute aufgelaufen sind, muss man zur Ehrenrettung Egon Krenz sagen. Es hat ihn selber angekotzt und hat einige davon sehr abgekanzelt.
Zur Ehrenrettung von Egon Krenz.
In dem Moment. Aber dort sind wirklich Leute aufgelaufen. Ich saß dort und hatte irgendwie das Gefühl, ich bin der Einzige, der nicht die aktuelle Kamera geguckt hat. Oder man hatte wirklich das Gefühl, da war so ein Cluster von mehreren Leuten, die sich wirklich aus einem und demselben Medienpool informieren. Und die haben von dem gestrigen Tag wirklich geredet, als ob das der Sturm aufs Kapitol wird. Also dann noch mit der Wagenknecht-Partei-Verkündung und so weiter. Also da waren Erwartungen an den gestrigen Tag, dass heute quasi der Bundeskanzler nicht mehr am Ruder ist, so ungefähr, ne?
Ja,
so,
dabei
so.
Ist die französische Regierung zurückgetreten. Irgendwie ist ein bisschen schief gegangen.
Ja, gut, wobei das in Frankreich natürlich ein bisschen anderes System ist. Das kann man jetzt nicht damit vergleichen, als ob der Bundeskanzler zurücktritt, ne? Das ist ein Präsidialsystem. Aber natürlich die ausführenden Organe der Macron-Regierung dann damit zurückgetreten. War allerdings ein Prozess, der sich, wenn ich mich so an die Meldung der letzten Monate erinnere, ist schon eine Umbildung der Regierung in Angriff genommen worden und erwartet worden auch. Ja. Ob das jetzt mit einem Paukenschlag der Premierministerin, die zurücktritt, ist, weiß ich nicht. Aber das war jetzt nicht so Knallauffall. Irgendwie. Ne? Aber trotzdem, in Frankreich sieht so ein Bauernprotest auch nochmal anders aus. Ne? Also das ist dann schon eine andere Tradition.
Also ich habe noch nicht davon gehört, dass hier irgendwo massiv Gülle versprüht worden ist. Wobei, Ich habe ein Bild gesehen, da wurde Mist vor einer Zentrale der Grünen abgeladen.
Ah, okay. Hm.
Aber das, wie gesagt, das zeigt ja mal wieder, wie in welche Richtung sich dieses Protestgebaren verschoben hat, so, ne?
Ja, also die Grünen, die sind ohnehin der Erbfeind der Bauernlobby vor allem, ne? Es gibt ja auch viele, weiß ich ja auch aus der Zusammenarbeit im Ministerium und so, was man da mitbekommt. Es gibt wirklich auch Bauernverbände, Interessengruppen, einzelne Bauernhöfe, Agrargenossenschaften, die sehr vertrauensvoll mit den Grünen zusammenarbeiten und die auch auf ökologische Landwirtschaft setzen und so weiter. Darf man auch nicht alles über einen Kamm scheren. Die sind genauso davon betroffen, ne? Und auch an Protesten beteiligt teilweise. Also es ist ein ganz, ganz krasses Gemisch von Leuten, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Interessen, die sie da in diesem Protest projizieren wollen, ne? Und damit transportieren wollen. Du hast dich ja ein bisschen mehr damit beschäftigt. Ist die Frage eigentlich geklärt, wie das nun ist? Ich frage mich immer, darf ich mit so einem Trecker eigentlich in eine Umweltzone fahren mit einem grünen Nummernschild, wo ich eigentlich mit der Steuerbefreiung nur auf dem Feld, ja, eigentlich darfst du ja mit dem Trecker noch nicht mal einkaufen fahren, ohne deine Steuerbefreiung zu verlieren.
Das ist eine Frage, die tatsächlich sehr häufig gestellt worden ist und ich habe gesehen, dass da auch geantwortet wurde. Also es gibt bezüglich gebundener Protestaktivitäten da, glaube ich, eine Ausnahme.
Also ich kann mir aber nicht denken, dass das im Versammlungsrecht verankert ist, oder ist das letztendlich die Begründung?
Okay, also wenn du das jetzt wissen möchtest, suche ich gleich mal nach dem Artikel, wo ich das gelesen habe. Nee, weil es tatsächlich so ist.
Also weil Versammlungsrecht legitimiert sehr, sehr viel, ne? Versammlungsfreiheit ist ja auch eines der höchsten Güter unserer Verfassung. Aber die Frage habe ich mir da schon gestellt. Und es ist natürlich auch ein Stück weit logisch, dass so viele Bauern im Winter Zeit haben zum Protestieren. Ne? Das ist, Bauer ist ja jetzt auch kein Beruf, wo du auf der faulen Haut liegst und Zeit zum Protestieren musst du erstmal haben. Wird sich im Winter vielleicht eher ergeben als im Frühling.
So, okay.
Mein Verständnis.
Eine Teilnahme an Protestaktionen bzw. Demonstrationen zu land- oder forstwirtschaftlichen Themen oder der Energiepolitik ist mit steuerbefreiten Fahrzeugen im Rahmen der steuerunschädlichen Verwendung des Paragraphen 3 Nummer 7 Kraftzeugsteuergesetz zulässig. Eine Steuerhinterziehung liegt nicht vor.
Was ist das? Ist das ein Erlass oder woraus zitierst du jetzt?
Da steht, erklärt ein Beamter. Mhm. Der Stern hat bei der Generalzolldirektion nachgefragt und eine eindeutige Antwort bekommen.
Okay, da wird das eine verwaltungsinterne Anweisung sein. Ja, weil also es gibt ja, also ich weiß jetzt, da gibt es ja auch in Bayern Anweisungen, die sich klar gegen Bundesrecht setzen und so weiter. Das ist denen dann einfach scheißegal. Ne? Da gibt es schon so verwaltungsinterne Anweisungen, dass bestimmte Sachen gar nicht vollzogen werden oder anders ausgelegt werden oder so. Ich dachte, es gibt direkt irgendwie eine Verordnung oder Urteile aus dem Versammlungsrecht oder so, die das schon mal irgendwie durchgekaut haben. Aber okay, gut, der Zoll würde dafür wahrscheinlich auch verantwortlich sein, neben Finanzämtern und so. Ja, kann ich mir vorstellen. Interessant. Aber ist nur so die Frage, die mir irgendwie aufkam. Ne?
Ja,
und der ganze gute Agrardiesel, der da verfahren wird.
Es war auf jeden Fall energietechnisch gestern kein guter Tag für Deutschland.
Das nicht, aber was natürlich auch beeindruckend ist, ist immer wieder der Organisationsgrad des Deutschen Bauernverbandes und seiner Landesverbände. Ne? Das ist anderen regionalen Untergliederungen, das ist schon wirklich krass, wo wirklich angekündigt wird von 8 bis 15 Uhr in Erfurt. Schwierig, ne? Passen Sie mal lieber auf, machen Sie lieber Homeoffice in Ihrer Firma und so weiter. Und ab 15 Uhr die Straßen wirklich wieder komplett frei und keine Behinderung mehr. Irgendwie in gewisser Weise beeindruckend routiniert auch.
In Halle kann ich das nicht bestätigen, aber das liegt daran, dass da diverse Gruppen gestern demonstriert haben und dass quasi den ganzen Tag irgendwer durch die Stadt marschiert ist.
Echt?
Ja, tatsächlich. An unterschiedlichen Orten haben sich ja die unterschiedlichsten Berufsgruppen auch zusammengetan, ne? Also Speditionsunternehmen haben gestern wohl auch noch gestreikt.
Das habe ich auch gesehen. Ja, aber gut, wenn sie eh nicht auf die Autobahn fahren können, was sollen sie machen, ne? Dann
Notgedrungen streiken wir jetzt zusammen.
Ja, ja, da wird man schnell solidarisch bei sowas, ne? Irgendwie, aber diese Generalstreik-Fantasien, ne? Die wirklich so an das Gegenteil, also quasi an den Kapp-Putsch fast erinnern, irgendwie, ja? Ne?
Alle
an
Räder
die März, stehen an die Märzgefallenen oder so. Ja, wenn dein starker Arm es will. Mhm. Genau. Ist schon krass. Ne? Also ich kann mir nicht denken, dass die Sachbearbeiter bei der Deutschen Bank da mitstreiken.
Also wie gesagt, das sind ja, und das hat mich gestern halt so ein bisschen betroffen gemacht, weil wenn man sich die Postings aus dieser Richtung anschaut, also jetzt nicht Richtung Bauern, sondern aus Richtung des rechten Lagers, die das ja vor allen Dingen auf Social Media extrem vereinnahmt haben für sich, dann hat das halt krasse Umsturz-Vibes gehabt. Ne? Auch wenn das am Ende des Tages natürlich viel größer aussah, als es ist, weil es einfach riesige Maschinen sind. Was natürlich sehr, sehr smart ist einfach, weil wenn du 1500 Leute irgendwo stehen hast, sieht das halt so aus, aber wenn du dann zusätzlich noch 1500 Traktoren stehen hast, dann sieht das natürlich richtig krass aus. Was da die mittlerweile in der Lage sind, für Reichweiten zu generieren mit entsprechenden Parolen und Leute darauf einzuschwören, das macht schon betroffen.
Ja, es ist ja auch ein Mechanismus, der die Radikalisierung in sich trägt. Ne? Also es ist ja eine Spirale, um wahrgenommen zu werden, um noch weiter zu reichen, musst du noch radikaler sein und das noch in Anführungsstrichen bissigere Plakat haben.
Naja, und vor allen Dingen zeigt das wieder mal den Fortschritt des Standes der Radikalisierung, finde ich. Also wo man zu Corona-Zeiten halt noch das Gefühl hatte, naja, die meisten Leute sind noch gewappnet gegen diese Umsturzfantasien, klingt es mittlerweile nicht mehr so, als ob ein Großteil der Deutschen dagegen irgendwie resistent wäre. Vielleicht haben die einfach nur gerade wenig dazu gesagt oder es kommt einem nur so vor, weil die anderen so laut schreien. Weil es so lange vorbereitet worden ist, die Reaktion auf den, in Anführungszeichen, Generalstreik. Aber man bekommt als Demokrat schon so langsam ein Gefühl, dass man vielleicht ein bisschen früher ein bisschen resistenter hätte vorgehen müssen gegen antidemokratische Bestrebungen.
Ja.
Und als
Demokrat bei den Protestierenden vor allem. Ne?
Ich hab da gestern Plakate und Transparente gesehen, wo ich mir gedacht habe, wenn du als Demokrat in dieser Schlange stehst mit den Demonstrierenden und das wird da ausgerollt, da würde ich doch nicht stehen bleiben. Oder da würde ich doch nicht dafür sorgen, dass das verschwindet. Also auch von Seiten der Organisatoren oder der Landesverbände.
Ist das abgleichbar, inwieweit das mengenmäßig so war? Weil ich kann mir da natürlich eine mediale Verzerrung auch sehr leicht vorstellen.
Ja, das ist halt echt der Punkt. Also ich bin da noch beim Auswerten. Ich werde da am Mittwoch dazu ein Video machen. Das heißt, wenn der Podcast raus ist, müsste das Video schon online sein. Da könnt ihr da gerne mal nachschauen. Die ersten Bilder, die mich da gestern erreicht haben, die waren schon erschreckend. Sowas wie die Demokraten sind der Volkstod. Wo du so denkst, okay, das ist halt einfach Faschismus. Also anders kannst du es nicht mehr beschreiben. Man hat am Ende sehr viele Postings gesehen, die dieselben Plakate geteilt haben. Deswegen würde ich sagen, es gab einige sehr, sehr krasse Fälle und ein Großteil, der vermutlich eher unauffällig war. Ich werde das jetzt aber, da wir jetzt heute ja Dienstag früh haben, wo wir den Podcast aufnehmen, werde ich mir das jetzt heute nochmal ganz genau
anschauen. Ja, also man hatte schon das Gefühl, dass da einige auf jeden Fall mit dem Vorsatz losgefahren sind, egal wie, in Tagesthemen zu landen, ne? Auf jeden Fall.
Aber gerade also, bei diesem Bild hier, die Demokraten sind Erfolgstod, das waren halt zwei Leute mit einem Banner, die daneben standen. So. Und da ist halt, das habe ich auch den Fotografen gefragt, ich weiß nicht, ob ich mittlerweile eine Antwort dafür bekommen habe, was seine persönliche Einschätzung war, ob die sich daneben gestellt haben oder ob die direkt aus dem Zug gestammt haben. So, und das ist ja sehr, sehr wichtig, dass wir da differenzieren. Ja, dass wir den Bauern nicht per se unterstellen, hier jetzt Antidemokraten zu sein. Ich meine, das Bauern im Schnitt eher konservativ. Wobei, das kannst du auch nicht sagen. Ich habe gestern mich da auch so ein bisschen damit auseinandergesetzt, was ist denn so das Wahlverhalten von Bauern eigentlich? Und das ist auch sehr interessant, weil das ist von, ich glaube, 2000, 2013 war die eine Zahl, 75% haben da CDU, CSU gewählt. Und 2021 waren es halt nur noch 45%, die CDU, CSU gewählt haben. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben die anderen dann gewählt? Und sind die tatsächlich zur AfD übergegangen, ja? Weil die CDU, CSU halt nicht mehr konservativ genug war im Endstadium. Aber daran sieht man halt auch, dass es eben mal wieder, wie in vielen anderen Bereichen und vielen anderen Themen, der komplette Kollaps der CDU, CSU als ernstzunehmende Partei ist, der hier viele Verwerfungen in der Gesellschaft verursacht hat und einfach die AfD auch begünstigt.
Ja, also ich finde das absolut sinnbildlich. Ne? Als die Bauernproteste vorbereitet werden, ist die CSU im Kloster. Ne? Also das ist ja fast so eine Art Verbannung, zur Besinnung kommen. Und also fand ich eigentlich am Vorabend der großen Bauernproteste ist die CSU ins Kloster geschickt worden, so ungefähr, ne? In ihrem Kloster Sion. Oder Sion, oder wie das heißt.
Ja, Sion.
Nicht Sion, das wäre natürlich schön, Kloster Sion. Aber Sion, ja. Die CSU ist natürlich, also in der DDR war das noch einfacher, ne? Da haben viele Bauern nicht die CDU gewählt, weil es halt einfach auch eine Bauernpartei gab, die natürlich auch Blockflöten waren. Da war das nochmal ein bisschen anders, ne? Also insofern, weiß ich nicht, vielleicht tragen sich ja auch, stell dir mal vor, der Deutsche Bauernverband macht auf einmal eine eigene Partei auf.
Naja,
dann hast du aber richtig lange Gesichter bei der CDU und CSU. Ne?
Die Freien Wähler sind ja eher so die...
Stimmt, gebe ich dir recht. Ja, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Unser Hubert Euwanger.
Der schüttelt auf jeden Fall wieder gerade kräftig Hände. Ne? Unser letzter Gast, Bodo Ramelow, ist ja auch mächtig ausgepfiffen worden auf der Kundgebung in Erfurt, war es, glaube ich.
Ja, natürlich, klar, aber das ist dann als landespolitisch Verantwortlicher im Moment, ne, ist das natürlich klar, ist, denke ich, nicht so ein Wohlfühltermin wie bei uns gewesen gestern für Bodo Ramelow.
Ja, wobei man sagen muss, die Linken, die haben bei den Bauern, glaube ich, auch keinen so schlechten Stand. Also zumindest bei uns.
Es hat rein von der Rhetorik her zur Begleitung der Bauernproteste, hat, glaube ich, Ramelow auch wenig Anlass zum Meckern gegeben bei den Bauern. Ne? Also da hat er schon ins Horn gestoßen, das klingt ein bisschen opportunistisch, aber hat da schon die berechtigten Kritikpunkte der Bauernschaft herausgestellt.
Das ist halt das, was ich da dann wieder so problematisch finde, dass es eben nicht um den Inhalt geht und um wer ist mit wem verbündet, sondern nur hier, ne? Ist ein Linker, muss niedergebrüllt werden. Das ist ja der Punkt, ne? Also wenn du jemanden stehen hast, der eigentlich als Verbündeter auftritt und der dann trotzdem niedergebrüllt wird, das zeigt dann halt schon, dass es nicht mehr um die Sache an sich geht.
Ja, positiv könnte man sagen, es hat auch eine Ventilfunktion. Ja, man weiß es nicht. Also zum
Glück. Der Druck kommt halt nicht mehr vom Kessel, Mike. Das ist das Problem.
Also, dass Proteste oder, wie soll man sagen, umstürzlerische Streiktendenzen, sag mal, nehmen wir mal den 17. Juni 53 in der DDR oder sowas. Das hat ja auch als Generalstreik gestartet, irgendwie, ne? Übrigens eine ganz relativ vergleichbare Situation, ne? Also es haben sich Arbeiter gegen die Erhöhung von Arbeitsnormen aufgelehnt.
Hast du mit dann, Egon Krenz drüber gesprochen, oder?
Nein, mit Egon, da erwarte ich keine Erkenntnisse, wenn ich mit dem darüber rede. Aber ich habe da schon mit Leuten geredet, die in politischer Verantwortung sogar waren zu der Zeit. Jetzt mal wirklich oberflächlich das nicht strittige Geschichtliche zum 17. Juni 1953. Die Arbeitsnormen waren zum Zeitpunkt der Proteste auch schon weitgehend zurückgenommen wieder. Ne? So ähnlich wie das ja jetzt mit den Agrar-Diesel-Kürzungen und so weiter auch angedeutet ist oder zumindest entscheidend abgemildert. Aber es ging dann gar nicht mehr darum. Da hast du wieder den normalgeschichtliche Teilung zwischen Anlass und Ursache. Ne? Dann ist es dann so viel Druck auf den Kessel, dass selbst wenn der Anlass wegfällt, dass das nicht mehr aufhalten kann.
Das ist halt der Punkt. Und der Druck auf dem Kessel ist halt aktuell echt extrem hoch.
Natürlich, klar, aber der hat sich halt, wie du schon sagtest, in Jahrzehnten agrarpolitischer Fehlstrukturierung angesammelt.
Ja, ich meine ja auch gesamtgesellschaftlich. Und deswegen, Mike, meine Frage an dich, wird uns die EM retten?
Die EM, ja, wird auf jeden Fall eine Verschnaufpause geben. Das denke ich schon. Ich bin dann auf die Sommerloch-Themen gespannt. Vielleicht werden die von der EM überlagert. Kann sein, dass da diesmal keine Band oder Influencer geschlachtet wird irgendwie.
Aber das typische alljährliche Juni-Influencer-Schlachten, das muss doch stattfinden.
Ja, irgendwas wird es da schon geben.
Irgendeine bekannte Persönlichkeit muss doch Mai, Juni geschlachtet werden. Ansonsten sind doch die...
Ja, sonst hast du für 3-4 Videos auch ein Thema.
Ohne Scheiß,
zu der
ohne
Zeit.
Scheiß. Sonst fällt mir doch auch nichts ein. Das sind immer die besten Wochen.
Ist schon klar. Also ich denke, wir sind noch nicht wie in Südamerika oder so, wo Fußball...
Wo die Leute Titel, da wirklich geschlachtet
Titel werden. Titel und Weltmeisterschaften und so. Nee, im Ernst, also wirklich schon Bürgerkriege verhindert haben. So ungefähr, ne? Also wenn man an Argentinien, Brasilien und so weiter denkt.
Aber gab es nicht auch mal einen Fußballkrieg?
Ja, gab es auch mal irgendwas, habe ich auch schon mal gehört, den Begriff. Ja, es gibt auch, sind schon kolumbianische Spieler, Nationalspieler erschossen worden, weil sie Elfmeter nicht reingemacht haben und so, ne? Also das gibt's alles. Ich glaube, an dem Punkt, wo wir Fußballkrieg googeln, waren wir sogar schon mal in diesem Podcast.
Wirklich?
Ich glaube, ja. Ich glaube.
Er hat ja auch 100-Stunden-Krieg genannt zwischen Honduras und El Salvador.
Ah, okay. Worum ging es da genau?
Er wurde am 14. bis 18. Juli 1969 ausgetragen, nachdem es in den vorangegangenen Wochen am Rand der von Fußballnationalmannschaften beider Länder bestrittenen Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft 1970 zur Ausschreitung mit Todesopfern gekommen war.
Oh, krass. Mhm. Interessant, ne? Hatte ich noch nichts.
Aber es ist tatsächlich viel komplexer, ja. Der Konflikt wurde um den Aufenthalt salvadorianischer Migranten in Honduras ausgetragen. Etwa 300.000 arme Kleinbauern waren seit den 1950er Jahren über die offene Grenze aus ihrer dicht besiedelten salvadorianischen Heimat nach Honduras übergesiedelt und hatten sich dort oft auf brachliegendem Land niedergelassen, das hondurianische Großgrundbesitzern gehörte. Als die hondurianische Regierung eine Agrarreform vorbereitete, die einheimische Kleinbauern zu Landbesitz verhelfen sollte, wurden die Salvadorianer verstärkt als unerwünschte Eindringlinge und Landräuber bezeichnet. Ja.
Also geht es wieder um Raum und Boden.
Ja, und um Bauern.
Und um Bauern sozusagen.
Der Bauernkrieg ist jetzt auch 500 Jahre her, Mike. Wusstest du das?
1524 bis 27, oder?
Ja, also das ist ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwierig zu sagen.
Oder also ich habe es immer so in die 15, Mitte 20er verlagert.
Naja, 24, 25, so ob da, also ob man das jetzt länger, ist ja auch dezentral, ne? So weiß gar nicht, ob es da so ein festes Enddatum gibt.
Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall hat gestern niemand von Bauernhaufen geredet, ne? So weit waren wir noch nicht.
Ja,
die militärische Gliederung der Bauerneinheit.
Wie war das? Fähnlein, Rotten, Haufen? Wie, von der Gliederung?
Ich hab immer nur vom Bauernhaufen geredet. Also die Untergliederung, das ist mir gar nicht bewusst.
Nee, also...
Bin ich militärhistorisch nicht...
Du kennst doch Fähnlein Fieselschweif.
Kenne ich, natürlich, na ja, aus Entenhausen.
Selbstverständlich. Klar. Und ich habe mich immer gefragt, was ist jetzt ein Fähnlein? So, und Fähnlein ist tatsächlich eine militärische Gruppierung.
Ach, okay, ist dann quasi wie Trupp oder so.
Genau, aber ich überlege...
Eine der kleinsten Untergliederungen.
Ich überlege gerade, ob das Fähnlein jetzt über der Rotte stand oder die Rotte über dem Fähnlein. Und Haufen ist dann der Zusammenschluss von mehreren dieser Gruppen im Endeffekt. Mhm. Das ist dann der Armeekorps sozusagen, der da...
Ja, das dürfte dann, weiß ich nicht, vielleicht Regiment, Kompanie, Brigade, ich weiß nicht, wie
schon
groß
ein paar tausend Leute, schon ein paar tausend.
Na, dann eher so Brigade wahrscheinlich, ja.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist eigentlich ein Thema, wieso gibt's da so wenig Filme und so dazu?
Zum Bauernkrieg?
Hm?
500 Jahre Bauernkrieg, ja. Hm? Ich weiß nicht, vielleicht, weil die Bauern da ganz schön einstecken mussten. Vielleicht fördert das der Deutsche Bauernverband nicht genug. Ich hab keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall was im Geschichtsunterricht zu meiner Zeit relativ prominent behandelt wurde, der Bauernkrieg.
Naja, für Arbeiter- und Bauernstaat war das natürlich ein probates... Propaganda.
Ja, gut, kann schon sein, dass Anfang, Mitte der 90er Jahre das noch vom... wie soll man sagen, vom Ausbildungsstand der Geschichtslehrer her da auch noch eine größere Rolle gespielt hat. Ja, das kann gut sein. Das will ich nicht abstreiten.
Naja, in der DDR war das ein großes Thema.
Ja, ja, absolut.
Weil ich das aber auch aus dieser geschichtlichen Verklärung nie so richtig mitbekommen habe. Und ich habe auch nur am Rand, ich habe einen Podcast mal zum Thema nochmal gehört und ein bisschen was gelesen. Aber was, also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass da am Ende des Tages nicht wieder Interessen des Adels drüber standen. Kennst du dich damit aus mit dem Thema? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bauern da tatsächlich ihr Ding durchgezogen haben und nicht instrumentalisiert worden sind.
Nee, kann ich jetzt aus dem Stegreif. Nee, weiß ich das auch nicht mehr.
Mhm. Naja, der Punkt ist, dass es ja viel mit der Reformation zusammenhing. So, also dass es ja auch religiöse Hintergründe gab und quasi diesem Gedanke, dass man selbst seines Glückes Schmied ist irgendwie, dass das eine Rolle spielt. Aber du brauchst ja trotzdem irgendwie jemanden, der das Pulverfass zündet. Und meistens ist es ja nicht so, dass es ein Pulverfass gibt, das einfach explodiert, sondern es gibt jemanden, der wirft gezielt Pulverfässer, um am Ende dann quasi über die Ruinen schreiten zu können, die er dann sein eigen nennt. Oder so.
Ja, es ist ja auch schon allein der Organisationsgrad, dass jemand zum Krieg schreiten kann, militärisch strukturiert, ne? Wenn auch nur mit Mistgabeln und was weiß ich bewaffnet, scheint schon nach einer Konzeption auch irgendwie auszusehen, ne? Also, dass da Interessengruppen eventuell gelenkt haben, halte ich für ganz wahrscheinlich, absolut. Kann natürlich auch sein, ich weiß nicht, wie sozial vernetzt die Bauern miteinander damals waren. Ne? Also es gab ja keine oberste Heeresleitung im Bauernkrieg der Bauern oder sowas. Oder gab es da einen, der Rinderbauer Wallenstein oder so, sowas gab es da ja nicht, oder?
Naja, es gab dann halt von den verschiedenen Haufen, sage ich mal, dann die...
Ja, ja, natürlich,
oder
klar,
Thomas
aber
das Münzer oder solche
aber das kann ich mir dann nur vorstellen, da war auf dem 5-Mark-Schein in der DDR drauf übrigens, weiß ich noch.
Tja, siehst du, wie wichtig das war.
Das war eventuell dann auch wirklich nur immer der regionale Haufen, der da seinem Peiniger ein Gar ausmachen wollte, weiß ich nicht.
Was, Thomas Münzer jetzt?
Nein, ich meine der Bauernkrieg an sich.
Ja, also wie gesagt, es ist ja sehr, sehr spannend, weil das so in der frühen Neuzeit halt so eine Gemengelage aus den unterschiedlichsten Dingen waren, die, also so eine Verwerfung der gesellschaftlichen Zustände. Du hast halt auf der einen Seite eben immer noch irgendwie so dieses Ständesystem aus dem Mittelalter. Du hast diese neu aufkommende Religionsströmung, ne? Also da war super viel auch im Wandel diesbezüglich mit Reformation. Und das war ja mehr oder weniger auch die geistige Befreiung von diesem Joch des Katholizismus und der damit verbundenen halt Ständehierarchie. So, klare Sache. So. Und im Endeffekt ist aber auch der Punkt, dass mit diesem sich sukzessive daraus befreien, was natürlich auch mit unterschiedlichen Arten von Einkommen beispielsweise zusammenhängt, aber auch dem Grad der Verbreitung von Schrifttum, dieses Joch eben auch nicht mehr so richtig aufrechterhalten werden konnte. Ja, also gerade, das sieht man sehr oft, wenn andere Stände beispielsweise mehr finanziellen Spielraum bekommen, verändert sich die Gesellschaft dann auch immer drastisch. So, die Bauernproteste sind deswegen gescheitert, weil es eben noch nicht so weit war zu dem Zeitpunkt. Aber da bemerkt wurde, okay, jetzt wir können unsere eigenen Dinge mal selbst bewerkstelligen oder eben auch nicht am Ende, aber ich glaube, das war so eine Art Aufflackern von der Wahrnehmung einer eigenen Potenz, die erste
Selbstermächtigung,
die Worte habe ich gesucht, aber mein Gehirn ist noch zu müde dafür.
Hängt noch zu sehr an deinem Hausmantel.
Richtig.
Noch zu eingemummelt, noch zu träge, fühlt sich noch zu wohl und der warmen Kuscheligkeit.
Es ist wirklich,
aber es war ja wirklich saukalt. Also ich bin hier ins Büro gekommen, musste ich erstmal die Heizung ein bisschen hochschrauben. Naja.
Also ich weiß nur, dass es auch Bauernverbände unter Adligen gab. So, mhm. Und deswegen frage ich, ich habe mich als war mit meinen Eltern beispielsweise viel so in der Bodenseeregion ja im Urlaub oder war viel in Bayern und ich habe mich da mal belesen und ich glaube auch in der Nähe von Kempten gab es da mal einen, der da auch irgendwie einen Bauernhaufen geführt hat und zwar auch ein Adliger und deswegen war so die Frage, ne? Aber gut,
nee, also, keine Ahnung.
Du bist da auch kein
Nee, aber trotzdem ist mir diese Figur Bauernkrieg 500 Jahre her, also ich weiß nicht, dass wenn ich Bauernproteste höre im Jahre 2024, das ist so das eine der ersten Sachen, die mir ins Gedächtnis gesprungen ist. Und ich finde das krass, dass da medial weniger Bezug genommen wird. Wäre ja eigentlich vielleicht auch ganz cool gewesen, wenn da mal irgendwie ein Trecker mit einer Hellebarde unterwegs gewesen wäre oder so, das wäre vielleicht auch ein cooles Bild für die Zeitung gewesen, aber ich glaube, das ist historisch dann zu weit hergeholt.
Ich finde das krass, ne? Also wenn du in dem Jahr...
Dass es jemand versteht.
Ich finde das in dem Jahr, wo sich das zum 500. Mal jährt, Bezüge zu dieser Landvolkbewegung aufrufst, die dann von der NSDAP unterwandert worden sind oder mit denen zusammengearbeitet haben, whatever, als das aufzugreifen, finde ich schon tragisch. Sehr, sehr tragisch.
Ja, es rührt halt, glaube ich, eher an die vorhandenen Erinnerungen. Das andere ist zu historisiert. Es ist nicht historisiert, es ist ja Geschichte, aber es würde dann zu historisiert wirken, so ein Protest, wenn du dich auf da vor 500 Jahren irgendwas berufst.
Tja, ne? Mike, vielleicht war aber die Deutung des Bauernkriegs auch zu links, ne? Für Friedrich Engels war es der großartigste Revolutionsversuch des deutschen Volkes.
Ja, das spielt natürlich mit. Also nicht, dass der Bauernprotest an sich damals zu links war oder der Bauernkrieg, aber es ist natürlich in der DDR hoch und runter instrumentalisiert worden. Ne? Also das muss man dann schon ganz ehrlich sagen. Und das sind dann natürlich Reminiszenzen. Die kommen ja jetzt auch nicht mit der Oktoberrevolution an oder so bei ihren Umsturzgelüsten der deutschen Regierung gegenüber. Ne? Das ist ja eine Reminiszenz, die da, selbst wenn es von russischer Seite nichts, was so ins Feld geführt wird. Ne? Eben weil es sozusagen 40 Jahre in der DDR-Propaganda verbrannt wurde. Mhm. Ja, klar. Aber da haben zu viele Leute da noch ein zu nahes, ungutes Gefühl dabei dann, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall im Zusammenhang dazu kann man ja ruhig mal nach Bad Frankenhausen fahren und sich das große Gemälde ansehen. Das ist auf jeden Fall immer ein Besuch wert.
Auf jeden Fall. Also da hat Tübke echt ein Ding hingeknallt, ne? Ja, Jahrhundertwerk. Auf jeden Fall. Und auch ein Zeugnis der krassen Kulturpolitik der DDR, ne? Dass das so ein Ding überhaupt möglich war. Und was Tübke da alles in das Bild reingekracht hat an Gesellschaftskritik und so weiter, der hat ja im Prinzip den DDR-Oberen da ein Werk angedreht, von dem der Kulturminister Ahnung hatte, der hat da mitgemacht sozusagen. Ne?
Und hat keinem davon erzählt, hoffentlich.
Und die haben halt, nö, aber die haben da halt eben ihr Ding durchgezogen. Ne? Und ich sag mal jetzt von der Kulturabteilung im ZK der SED hat da keiner groß Ahnung davon gehabt, was die da eigentlich machen und wo die Millionen dahin fließen. Ne? Ist ja wirklich ein krasses Projekt. Also muss man auch natürlich da im Zuge der Zeit sehen. Heutzutage hat es ein ganz klein wenig an Spektakulärsein verloren, weil natürlich mittlerweile in jedem Kaff der Gasometer mit irgendwelchen gedruckten Planen irgendwie ausgelegt wird und man kann sich da riesengroße gedruckte Panoramen ansehen.
Ja, aber ist gedruckt.
Und das ist etwas, das ist handgemalt und trotzdem noch doppelt so groß. Ne? Also es ist... es ist schon Wahnsinn, absolutes Monumentalwerk.
Ja,
und da muss man auf jeden Fall mal gewesen sein. Und wenn man einmal dort ist, den schiefen Kirchturm von Bad Frankenhausen auch gleich mit angucken.
Der übrigens deutlich schiefer als der schiefe Turm von Pisa ist.
Ja, es ist unfassbar, wenn man davor steht, ja. es ist wirklich unfassbar. Kann ich wirklich nur dazu ermuntern, da mal in die Gegend dahin zu fahren, ist richtig cool.
Auf jeden Fall, also da kann man gut mal einen Tag verbringen und danach geht man mal um Skiffhäuser-Denkmal wandern.
Also warum die auch nicht, man hätte doch auch einen Trecker-Korso vielleicht von Erfurt dahin nach Bad Frankenhausen, weil wo dieses Panorama dort steht, das ist ja auch nicht irgendein Ort, das ist ja wirklich auch ein Schlachtenberg, ne, von dem das Blut hinunter in den Ort geflossen ist, ne? Wenn man den Schilderungen damals Glauben schenken darf. Also das ist schon auch ein historischer Ort und weiß ich nicht, hätte man da so Reminiszenzen wie an die nationalstaatliche Bewegung des Wartburgfestes, die damals dort waren oder so, hätte man doch als Bauernschaft auch dort auf dem Schlachtenberg in Bad Frankenhausen dort ein Bauernprotest hätte stattfinden können als Fanal der großen Wende.
Aber vielleicht sind nicht alle Bauern auch gleichzeitig Kulturwissenschaftler, Mike. Hm?
Erstens das und zweitens glaube ich nicht, dass ein brabbelnder Vorsitzender des Deutschen Bauernverbandes sowas auf dem Schirm hat.
Ne? Ich glaube generell, dass keiner diese Ecke auf dem Schirm hat, was ich super tragisch finde.
Ja.
Also ich muss sagen, der Kyffhäuser und alles drumherum, das ist so sehenswert und so spannend auch geschichtlich. Ja. Kaiserpfalz, ja. Tille da. Wenn wir Richtung Hohe Schrecke gucken, da gibt es ja auch noch ein paar Burgen, die vermutlich niemand kennt, weil obwohl man sie von der Autobahn sogar sieht, wenn man...
Ja, ja. Genau. Nein, es ist auch rein vom Erholungswert, ne? Also ja. Die Naturschutzgebiete, die dort sind, die Artenvielfalt, also das sind teilweise Sachen, die in Deutschland einmalig sind, ne? Also einfach da mal zu wandern, also von der reinen Natur her, da reden wir gar nicht von dem, ne, also keine Ahnung, irgendwelche Fürstengräber, Hügel, auf die du da vorbeikommst, wenn du da hinfährst aus Richtung Süden, ist schon Wahnsinn. Ne? Es ist schon eine krasse Gegend.
Ja, müssen wir echt mal dafür trommeln. Und ich weiß auch nicht, ob das jemals irgendwie bundesweit Aufmerksamkeit bekommt. Ich glaube eher nicht dran.
Ja. Wahrscheinlich nicht.
Genauso wie wir, Mike. Genauso wie wir.
Ja, natürlich, klar. Sollen die Leute irgendwo nach Berlin zu einer Ausstellung mit projizierten Werken von Gustav Klimt gehen oder irgendwie sowas?
Ich muss ganz ehrlich, ich werde ständig zu irgendwas in Berlin eingeladen. Ich lehne das einfach kategorisch ab. Ich sehe das nicht ein, für irgendwas nach Berlin zu fahren.
Ja.
Also außer es hat mit Politik zu tun, okay, meinetwegen. Gut, dann.
Übrigens, im Kunsthaus Apolda konnte man sich auf jeden Fall Marc Chagall angucken.
Ach.
Also das Kunsthaus Apolda ist ohnehin eine Einrichtung, die dort Ausstellungen hinbringt, die wirklich, also man denkt immer, es ist unfassbar. Nee, es war nur bis 17.12. Marc Chagall.
Gerade das Rembrandt.
Ja. Ja, also dort finden wirklich Ausstellungen statt, die man nicht dort erwartet.
Nee. Ne?
Nee. Also und das ist immer, es ist wirklich ein Kleinod, echt eine Preziose für Kunstliebhaber, dorthin zu gehen. Auch Fotografien von Karl Lagerfeld und was weiß ich, wurde dort schon ausgestellt. Ich glaube, Lagerfeld war sogar damals selber da. Zur Eröffnung, wenn ich mich nicht irre. Wenn man da mal so ins Ausstellungsarchiv guckt, was da schon alles los war, also das ist schon Wahnsinn.
Also würde man in Apolda jetzt auch nicht...
ja, ich war das letzte Mal dort bei einer Ausstellung von Roy Lichtenstein, Originalplakaten. Das war auch sehr, sehr beeindruckend. Also welche Qualität von Kunst da in so einer kleinen Stadt. Also dieser Kunstverein, der das da... am Start hat, der hat auf jeden Fall leistet der da mega gute Arbeit. Wie gesagt, dann Radierwerke von Rembrandt, dann als nächstes Karl Spitzweg ist auch noch dran. Wird interessant. Kann man immer mal hingucken. Auf jeden Fall, wenn man schon mal nach Apolda muss.
Also wenn wir jetzt gerade über die Region sprechen, ne? Und was man da so machen kann. Ich glaube auch ein bisschen verloren gegangen in der Zeit. Ich kenne es aus meiner Kindheit noch sehr stark. Direkt neben Apolda, ich glaube, das müsste noch Sachsen-Anhalt sein, Eckartsberga.
Ist der erste Ort in Sachsen-Anhalt.
Gibt es ja dann so eine sehr lange gerade Strecke so ein Tal. Und auf dem Berg ist dann Eckartsberga. Und da ist eine Burg mit einem Ausflugslokal. Und da gibt es eine Sommerrodelbahn, deswegen waren wir da früher immer.
Genau.
Und mittlerweile auch ein Labyrinth und vielleicht
noch. Also so aus dem Labyrinth, da war ich neulich mit meinem Sohn, hätte ich ohne die Karte nicht rausgefunden. Ganz ehrlich.
Das ist nicht schlecht, das stimmt.
Es war nicht trivial, auf jeden Fall. Also ich dachte, naja, stupst da mal so rein irgendwie, ne? Und dann kam dann über den Steg da ein Angestellter nach einer Stunde irgendwie und hat mir dann mal eine Karte runtergereicht.
Ja, aber also wie gesagt, die Ecke um Apolda sehr, sehr schön. Wasserburg von Kapellendorf beispielsweise.
Auch super, ja, ist dann eher so Richtung Jena schon wieder. Auch Schlachtfeld, Jena, Auerstedt, ne? Bei Kospedal da oben natürlich 1806 auch, kann man wirklich über Felder schreiten, ne, wo da wirklich zehntausende Soldaten damals wegmassakriert wurden, noch in diesen alten Schlachtformationen. Also zumindest die Preußen in alten Schlachtformationen, Napoleon nicht mehr. Das war ja der Grund, warum die so die Mappe voll bekommen haben. Aber auch wirklich, wirklich coole Gegend. Und natürlich Eckartsberger, dann weiter diese ganze Region, die dann so in Saale-Unstrut langsam übergeht, für Burgenfans ist natürlich Wahnsinn, ne? Wenn es dann weiter Richtung Bad Kösen geht und, ja, und so weiter. Also das ist wunderschön dort an der Saale lang.
Ja. Also wirklich so die Strecke zwischen Bad Kösen und Jena ist einfach auch zum Wandern, sagen wir, zum Radeln oder generell sehr empfehlenswert. Da gibt's eine Antikenscheune auf dem Weg zwischen Apolda und Eckartsberger, die ist auch sehr empfehlenswert. Die haben immer sehr viel Material.
Da, ach, okay, das sagt man nicht.
Das erschlägt dich. Hat nicht so oft offen und man kommt jetzt nicht so häufig vorbei, aber wenn, lohnt sich das, da mal reinzuschauen. Und
wobei Eckartsberger selber bei der Durchfahrt schon einen zwiespältigen Eindruck hinterlässt.
Ja, ist jetzt nicht so. Die haben aber auch eine historische Windmühle.
Bockwindmühle. Ah ja, stimmt. Da muss man so bevor es einen Berg runtergeht, rechts abbiegen. Ne?
Genau.
Oder links, je nachdem. Ja. Genau. Nee, die habe ich mir noch gar nicht angeschaut.
Sehr schön.
Schön, auf jeden Fall. Ja.
Ja, also ich bin ja auch echt so ein Verfechter dessen, erstmal fährst du quer, siehst du mehr. Also einfach mal dich... Naja, also ich sag mal so, dieser ganze Bereich zwischen A4 und A38, was ja nun meine Heimat ist, wenn man das jetzt mal so will, da liegt so viel Verstecktes und völlig Unbekanntes, was sich super lohnt, mal anzuschauen.
Absolut, ja. Also da entdeckt man wunderschöne Sachen. Ich war neulich auf der Burg Posterstein.
Ach, genau, ja, stimmt. Das hatte ich dir noch kommentiert, weil ich nämlich den Treppenaufgang habe ich sofort erkannt.
Und ist auch ein absolutes Kleinod, ne?
Sehr, also süß,
wunderschön, ja, liebevoll gemacht, auch für Kinder, gerade mit einem extra Kinderrundgang und so weiter. Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Hat jeder, glaube ich, auch schon mal von der Autobahn aus erspäht.
Ne?
Ja, erspäht die Dächer dieser Burg. Aber da runterzufahren, da kommt man vielleicht nicht auf die Idee, lohnt sich aber auf jeden Fall. Es sind gerade ein paar Bauarbeiten, man kann sich nicht alles angucken, aber das wird ab Frühling, wird das wieder richtig cool. Da werde ich auf jeden Fall nochmal dahin gehen. Also das war schon ganz lange auf meiner Liste, weil die auch immer interessante Ausstellungen haben. Und da mein Highlight dort, das war so ein alter, das Zimmer, was der Gerichtssaal war, ne, wo der Land- und Burgherr dort immer Recht gesprochen hat. Und da ist so ein riesengroßer Aktenschrank, ne? Und das ist wirklich, wie man sich das so im Mittelalter irgendwie vorstellt, hinter dem Aktenschrank, das ist eigentlich kein Aktenschrank, sondern der verdeckt nur einen Geheimgang, der da so eine klandestine Treppe runtergeht. Und wahnsinnig cool. Also da hat man dann schon so richtig Geschichten im Kopf, wenn man sich das nur anschaut, ne? Also cool gemacht dort.
Ja, wir müssen nur so weitermachen und dann übernehmen wir irgendwann unterwegs in Sachsen-Anhalt und unterwegs in Thüringen.
Für ein MDR. Meinst du, kriegt man ein MDR-Format?
Ja.
Es klingt so nach MDR-Nachmittagsunterhaltung.
Okay, kennst du das nicht?
Unterwegs
in Sachsen-Anhalt und in Thüringen. Das ist die heilige Dreifaltigkeit. Wann war das immer? Sonntag oder Samstagabend oder so? Also ich habe es auf jeden Fall mit meinen Eltern, ich glaube immer zum Abendessen am Samstag muss das immer laufen.
Mhm.
Ich habe das jede Woche mit meinen Eltern zum Abendessen gesehen.
Na, ist, glaube ich, ein ganz, ganz cooles Format. Ja, ist ja eigentlich ganz schön. Du sag mal, hat der Bauernprotest die Wagenknecht-Partei komplett weggedrückt in deiner Berichterstattung, oder?
Tja, also es steht nicht unter einem guten Stern, was die Dame macht, ne? Und also ich meine, mal abgesehen davon, dass sie halt schon wieder sich einen populistischen Fauxpas nach dem anderen erlaubt. Jetzt hat sie halt gesagt, dass es total peinlich ist, wie sich Habeck als Opfer inszeniert, während, also wegen dieser Fair-Geschichte, Habeck halt in seinem Statement sagt, ja, also ganz ehrlich, er steht ja unter dem Schutz als Minister, aber es gibt so viele Leute, die tatsächlichen Angriffen ausgesetzt sind und das sind die Helden der Demokratie, wo er in seinem Statement das komplette Gegenteil gemacht hat davon. Mhm. Also die Frau wird einfach von Mal zu Mal immer peinlicher und eigentlich auch gemessen an der Berichterstattung oder der geringen Berichterstattung. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass die langwährenden Erfolg mit diesem Parteiprojekt haben kann. Das ist irgendwie...
Ja, ich weiß, also es kommt drauf an, inwieweit es sich von der, die Idee von der Person emanzipieren kann, ne? Also diese Grundgeschäftsidee, ne? Diesen linken Folklorismus gepaart mit konservativer Attitüde. Das ist an sich auf dem Papier erstmal keine schlechte Idee für Wählerstimmen. Nee,
aber würdest du jetzt als politischer Ambitionierter in eine Partei gehen, die den Namen der Parteichefin trägt?
Das stößt mir sehr, sehr sauer auf. Ja, und ich kann mir auch nicht denken, dass in der, wie soll man sagen, in der machtpolitischen Vision der Player dort in der Partei oder der Stakeholder, dass da nicht vorgesehen ist, dem irgendwann einen anderen Namen zu geben. Ich glaube, über diese Person Wagenknecht wird jetzt zur Europawahl, zu den ersten drei Landtagswahlen, wird sich komplett darauf kapriziert.
Ja.
Aber ich denke, das wird dann später, ja, so wie sich die NPD in die Heimat umbenannt hat, die WASG und PDS in die Linke umbenannt hat, und so weiter, wird es dann auch eher einen griffigen Begriff geben. Weiß man denn, was für eine Parteifarbe die haben würden in den Diagrammen bei den Umfragen und so weiter?
Das würde mich interessieren. Das ist eine sehr interessante Frage. Das weiß ich noch nicht, nein.
Von den Piraten ist ja quasi wieder frei die Farbe. Orange. Na, ich denke vielleicht, also lila hat ja schon die Linke, ne?
Na, wobei das vielleicht ja eher Richtung Magenta geht, ne, so.
Ja, so Richtung Magenta,
ja. Wobei Magenta, darf man Magenta überhaupt verwenden oder ist das geschützt von der
Telekom? Also ich glaube, das Telekom Magenta richtig selber ist,
glaube ich, geschützt.
Haben die entwickeln lassen, die Farbe, ja. Das kann gut sein. Aber mich würde interessieren, welche Parteifarbe da zugewiesen wird. Ich hatte gestern mal gegoogelt, das hatte ich noch nicht gefunden irgendwie. Das würde mich eigentlich interessieren, weil man überlegt ja immer, welche Farbe ist eigentlich noch frei? Ne? Vielleicht sollte man braun der AfD zuweisen.
Man überlegt ja immer.
Oder dunkelblau. Irgendwas zwischen AfD und CDU.
Weißt du, was ich mir gedacht habe? Ob sich Rezo eigentlich ärgert, dass er die blauen Haare hat?
Meinst du?
In AfD-Farben. Das habe ich mich letztens echt so gefragt. Wäre viel cooler, wenn er irgendwie so einen Ton hätte, den keine Partei irgendwie hätte.
Also ich glaube, Rezos Haarfarbe ist größer als die AfD. Also was kümmert's die Eiche, wenn sich die Sau daran reibt? Also das sollte nicht auf seiner Agenda sein, da auf die AfD-Farbe zu gucken. Also
ja. Mike, mit Blick auf die Zeit so, ne?
Ja.
Hast du denn eine Geschichte für uns vorbereitet?
Ich habe eine Geschichte für uns vorbereitet und ich bin eigentlich ganz glücklich damit, dass wir so ein bisschen ins Regionalgeschichtliche abgedriftet sind, so in diese kleinen Geschichten, die man abseits der Autobahn und der großen kulturellen Zentren findet oder so, weil...
Ja, ich meine, momentan sind ja die Autobahnen sowieso ein bisschen schwierig zu befahren, ne? Da kann man auch mal...
Ja, sowohl wegen Winter als auch wegen Traktoren in der Auffahrt, klar. Ich möchte heute über eine Kundin berichten, auf die bin ich durch eine Dokumentation aufmerksam geworden. Anna Lang heißt die, wurde am 5. Mai 1911 in Lechhausen bei Augsburg geboren.
Der Name sagt mir irgendwas.
Anna, weiß nicht, vielleicht hast du ja die Doku auch gesehen. Ansonsten wüsste ich nicht, woher du sie kennen solltest.
Aber, ist sie auch in Augsburg bekannt? Oder,
sie hat so eine bekannte Tochter der Stadt. ja, sagen wir es mal so. Anna Langs Mutter ist 1910 nach Augsburg gekommen, weil da das Lechhochwasser war. Die Aufräumarbeiten hatten da viele sozusagen Arbeiter in die Stadt gespült nach dem Hochwasser. Und da war so ein großes Aufkommen von Leuten, die dort für gut bezahlte Arbeit beim Aufräumen geholfen haben. Und so ist auch die Mutter dorthin gekommen, hat da den Vater von Anna kennengelernt. Die beiden haben allerdings nicht geheiratet, sondern als die Mutter von Anna schwanger war, hat sie einen anderen Mann geheiratet. Also die Gründe, warum der leibliche Vater sie nicht geheiratet hat, das blieb so ein bisschen schleierhaft irgendwie. Scheinbar dachte die Mutter, er würde sie sowieso nicht heiraten wollen oder so.
Und vielleicht war der ja auch einfach ein Haiopai. Ja?
Haiopai, ja, also in der weiteren Biografie macht er den Eindruck nicht so sehr. Ich weiß es nicht wirklich. Stattdessen kommt halt ein Stiefvater und der ist wirklich kein guter Vater. Ne? Die Mutter muss auch wirklich hart arbeiten. Die Anna ist mit 3 Jahren schon oft allein in der Wohnung, muss sich da selber betreuen sozusagen. Im Ersten Weltkrieg geht der Stiefvater natürlich ins Feld. Die Mutter geht zu der Zeit als Magd auf einen Hof in der Nähe von Augsburg. Und da beginnt so, das ist eigentlich für die Anna eine ganz gute Zeit, ne? Weil dieser Stiefvater, der die Tochter halt wirklich ablehnt und drangsaliert und so weiter, ist weg. Und der Patriarch auf dem Hof dort, der eigentlich auch ein knallharter Typ ist, den keiner so richtig leiden kann, irgendwie schafft dieses Kind das Herz von dem zu erweichen. Ne? Und der ist wie vernarrt in die Kleine. Kauft der Kleider und so weiter und sie hat da eine ganz, ganz gute Zeit. Ist so eines der Highlights in ihrem frühen Leben. Dann kehrt der Stiefvater aus dem Krieg zurück, ist noch gemeiner, ne? Wie gesagt, der Krieg, der macht ja aus den Leuten dann keine besseren Leute, ist wirklich schwerer Alkoholiker, bezeichnet die, also die Anna schildert in der Dokumentation, sie wird da selber noch interviewt, schildert so, wie sie ständig als Hund bezeichnet wird, ne, braucht der Hund schon wieder neue Klamotten, also die Eltern streiten sich ständig und das ist wirklich also die Hölle für das kleine Mädchen. Sie kommt in eine Klosterschule, dort wird sie verprügelt, ne, sie sagt, also alles war dort Sünde, schiebt sie meines Erachtens so den Eindruck, wie sie in der Doku macht, auch so ein bisschen gleich von Anfang an von der Kirche weg. Also für eine Dame, die in Augsburg zu der Zeit aufgewachsen ist, hätte ich da ein bisschen mehr Religiosität irgendwie erwartet, aber das spielt da gar nicht so eine große Rolle.
Naja gut, ich meine, wenn das deine Erfahrung ist mit ausführender Religion, weiß ich nicht, ob man da...
Naja, natürlich, klar, aber das ist ja das, was wurde Jesus den Kindern in den Wanst geprügelt, sozusagen. Ne? Und gerade in der Klosterschule, da war, also, die waren nicht gut zu ihr. Ein weiteres kleines Highlight ist in Aulzhausen, 10 Kilometer entfernt, wohnt die Großmutter. Und dort läuft sie wirklich stundenlang immer hin, nur um diesen liebevollen Empfang der Großmutter zu haben. Ne? Die wird wirklich von ihrer Oma umarmt und die ist Messnerin. Also, ich glaube, das ist sowas wie Küster. Bei uns in der Kirche würde man wahrscheinlich sagen. Und das ist auch immer so eine kleine Insel in dieser Hölle, in privaten Hölle, in dem das Mädchen da aufwacht. Ne? Mit 10 Jahren hat die Anna das erste Mal Suizidgedanken. Ja, sie geht zur Schule, muss aber den Haushalt zu Hause führen. 2 Geschwister von ihr sterben schon als Säugling. 1924 kommt ein Bruder zur Welt und Anna ist da ja schon, ne, 1911 geboren, kann man sich ausrechnen, und wird im Prinzip die Mutter dieses Bruders. Ne? Die zieht das Kind komplett auf. Der Vater versäuft den Lohn. Ne, also da ist überhaupt nichts.
Also da kommt auch nichts mehr, der ist quasi durch.
Von dem kommt wirklich nichts mehr, außer absolute Negativität. Ne? Sie hat ein hervorragendes Abschlusszeugnis in der Schule und ihr Traum, Schneider zu werden, den kann sie nicht verwirklichen, weil das Lehrgeld nicht da ist. Also da ist mir erstmal auch immer so richtig bewusst geworden, okay, dieser Begriff Lehrgeld zahlen, damals hat man für seine Lehre gezahlt, dem Meister, dass man da, kennt man heute ja vielleicht noch von Physiotherapeuten und Kindergartenerziehern, die ihre Ausbildung teilweise selber bezahlen müssen. Also war damals nicht so wie heute, dass man da ein Lehrgeld bekommt, ne? Man musste Lehrgeld zahlen. Und stattdessen wird sie in die Weberei geschickt, ne? Was damals eigentlich die schwerste Arbeit war, die es da zu verrichten gab. Also wirklich schwere Industriearbeit. Da hat sie, zu der Zeit läuft sie von zu Hause weg, hat wieder Selbstmordgedanken, schlendert da so am Lech entlang und aber trifft da zufällig ihre Cousine und die nimmt sie damit heim und bringt sie so damit ab. Also was
also quasi so eine zufällige Situation, die das dann verhindert. Quasi.
So eine ganz zufällige Situation, die das verhindert, dass diese junge, zerbrechliche Frau, die da in der Weberei geschunden wird, ne, sich eben umbringt. Die Arbeit in der Weberei wird sehr, sehr interessant beschrieben von der Anna, also wie die Weberinnen auch eine eigene Zeichensprache entwickelt haben, ne? Also fast so Gebärdensprache, weil die Webstühle viel zu laut sind, ne? Viel zu laut sind und so haben die sich mit Zeichensprachen unterhalten. Also sie ist auch später schwerhörig und trägt Hörgeräte. Deswegen, wenn die Maschine kaputt war, da stand auch die Uhr, ne? Also Arbeitszeit und Lohn hing davon ab, wie die Maschine läuft.
Ah, krass.
Also dieser Druck, den muss man sich da mal vorstellen, ne? Und diese ganze Umgebung, diese Ausbeutung, die treibt sie zu den Sozialdemokraten, ne? Die aus ihrer Sicht damals wirklich die einzigen sind, die was für die Arbeiterschaft dort tut und engagiert sich da so das erste Mal. 1932 stirbt, muss man fast sagen, endlich der Stiefvater. Da traut sie sich ihrer Mutter nach dem richtigen Vater zu fragen und sie überredet die Mutter dann so im Laufe der Jahre damit rauszurücken. Ne? Dann kommt dann raus, der wohnt eigentlich ganz in der Nähe und ist ein Mann, der sie auch schon immer mal in der Schule abgepasst hat. Ne? Und das ist so ein Aha-Erlebnis für sie, aber die aktuelle Frau ihres leiblichen Vaters unterbindet also wirklich, wirklich jeden Kontakt. Ne? Also auch dieses Identitätsfeld von ihr nimmt da keine gute Wendung zu der Zeit, wo es eigentlich hätte so passieren können, wo der Stiefvater endlich tot ist. Mit 21 ist Anna dann volljährig und ja, bei so einer jungen Frau, prosaisch würde man vielleicht sagen, sie fängt da so an, so zu erblühen. Ne? Sie gönnt sich ein bisschen was, da gibt es schöne Fotos, wo sie beim Friseur war, hat sich ein Kleid gekauft und so weiter. Und unten im Wohnhaus von ihr gibt es auch eine Gaststätte mit einer Bühne. Und da macht sie auch manchmal bei einem Laientheater so mit. Und da wird ein Musiker und ja so ein kulturell interessierter Mensch auf sie aufmerksam. Der hat damals auch schon Magda Schneider zum Film gebracht. Ne? Wird vielen nicht sagen, der Name, aber die war ein absoluter Topstar. Ne? Zu der damaligen Zeit beim Film. Und der hat sie, da wird so auf sie aufmerksam und sieht ihr Talent irgendwie. Aber Anna hat ihren Bruder und die Mutter mit zu versorgen, weiter mit der Arbeit. Ne? Sie tritt mit dem Musiker, der sie da zugebucht hat, sozusagen in Lokalen und bei Gelegenheiten auf und rezitiert da Gedichte zu seiner Musik und so weiter. Und das bezeichnet sie später als eigentlich ein schönes Leben. Und dieser Traum, da irgendwie weiterzumachen und da Fuß zu fassen, ne, dieses unbestrittene Talent, was sie da hat, wird dann halt von ihrer Mutter jäh zerstört, die da was arrangiert. Die Anna kommt eines Tages nach Hause und da steht ein Bekannter aus der Weberei dort mit zwei Koffern und sie kriegt gesagt, okay, das ist dein Mann.
Was?
Und
zu dieser Zeit geht das noch? Sowas.
Ja, genau. Ja, sie und man merkt auch immer in ihren Schilderungen so dieses innere Aufstreben dagegen, aber am Ende sich dann doch dem zu fügen, aber nie trotzdem innerlich nie klein zu geben. Also das ist bei den Schilderungen der Frau total, total beeindruckend, wie sie diesen Lebensmut trotzdem immer behält, obwohl sie da von einem Joch ins andere gejagt wird und immer, immer wieder so Glanzpunkte in ihrem Leben hat, die sie nach oben bringen. Also es ist eine wahnsinnige Berg- und Talfahrt und es wird dann halt wieder eingestampft. Ja, auf jeden Fall steht da auf einmal ein Typ, den sie nur wirklich nur flüchtig kennt und das soll halt ihr Mann werden und die Mutter hat das so beschlossen. Und dann ist das eben so. Sie sorgt ja dann auch für die Mutter und den Bruder und so weiter. Und jetzt muss sie eben heiraten. Also, und sie wusste nicht, dass er kommt. Da steht dann einfach mit Koffern da. Also sie schildert dann auch, der Hochzeitstag war ein trauriger Tag. Das ist wie das, muss man sich vorstellen, wie das so eine ältere Frau schildert. Also das ist immer nur in Andeutung. Aber sie sagt dann halt, also mein Mann, der wollte nur Kameradschaft. Also für mich hat sich das so angefühlt, also der ist eigentlich homosexuell gewesen, hat eine Wäscherin und Haushälterin, hat eine Wäscherin und Haushälterin gesucht. Natürlich kann man die Situation des Mannes nicht befragen, ne? Und sie schildert dann, wie er immer auf Wanderschaft war zu irgendwelchen Wanderhütten mit den Männern, mit seinen Kumpels und so weiter. Das hat so ein bisschen Brokeback Mountain Vibe versprüht, so die Schilderung.
Verstehe.
Ne? Und sie ist da wirklich nur die Putz- und Kochsklavin zu Hause, ne? Hat sie wieder weiter Suizidgedanken, will ihr Leben beenden und ihr Bruder bringt sie aber diesmal davon ab und ermutigt sie da wieder so ein bisschen. In der Zwischenzeit übernehmen die Nationalsozialisten die Weberei.
Aber da muss man halt so sagen, naja, gut, aber von einem Suizidmoment zum anderen wird's denn besser überhaupt? Also
werden wir sehen. Also ich weiß nicht. Also die Nationalsozialisten übernehmen dann die Weberei. Da gibt es dann so Aktionen wie die Arbeiter sollen dem Führer eine Stunde schenken. Ne? Also quasi eine Stunde der Arbeitszeit, den Arbeitslohn dort. Und da ist Anna die einzige von 4000 Mitarbeitern, die sagt, nee. Ne? Ich bin Sozialdemokratin, für Propaganda hab ich kein Geld übrig. Ne? Da eckt sie natürlich extrem an, ne? Bekommt einen schlechteren Arbeitsplatz an einer wahnsinnig komplizierten Maschine, bei der man wirklich überhaupt keine Leistung bringen kann, verdient noch weniger Geld, wird 1940 dann nach 6 Ehejahren doch schwanger und ist aber mit dieser Rolle, da muss man sich vorstellen, ne? 9 bis 10 Stunden Arbeit dort in der Fabrik, den kompletten Haushalt zu Hause schmeißen, Mutter, Bruder versorgen, den Mann versorgen, jetzt auch noch schwanger, ist sie körperlich und seelisch halt völlig verständlicherweise überfordert. Ne? Der Mann geht in Krieg, verliert dort auch ein Auge, kommt dann aber wieder. 1940 im gleichen Jahr stirbt ihr kleiner Bruder, was ein wahnsinniger Schicksalsschlag für sie ist. Die Tochter wird geboren, aber der Mann wollte eigentlich einen Sohn haben. Mhm. Ne? Und behandelt die Tochter dementsprechend auch sehr, sehr abfällig.
Also es setzt sich quasi fort, es ist das, was sie als Kind selber erlebt hat im Endeffekt.
Ja, ja, also das hat man ja oft, dass sich da so Sachen perpetuieren. Ne? 1942 erreicht dann der Krieg Augsburg, die Wohnung wird ausgebombt, Anna schlägt sich mit Putzen und Waschen irgendwie durch, der Mann kommt aus dem Krieg, also wie ich vorhin schon sagte, der Krieg macht ja aus Leuten keine besseren Menschen, ne? Es wird eher noch schlechter und nimmt dann so sein altes Leben wieder auf, ne? Also der geht wirklich mit der Lohntüte in die Kneipe, verzecht das da mit seinen Kumpels und ist da in seinen Kreisen unterwegs. Also der Mann verprügelt die Tochter auch, die kommt erst mitternachts von der Arbeit heim, die Anna, und findet die Tochter da wirklich blau geprügelt.
Also am Ende noch schlimmer als bei ihr.
Ja, so konnte man es fast wahrnehmen. Also die Tochter heiratet dann schon mit 18 Jahren, hat zu ihrer Mutter Anna ein sehr, sehr gutes Verhältnis, aber durch diese Hölle mit dem Vater zu Hause orientiert sich die Tochter halt mehr zu ihrer Schwiegermutter, ne? Zieht dort auch hin und dadurch wird Anna eben noch einsamer zu Hause. Ne? Also dann sind 58 Ehejahre so nebenher, ne, mit diesem Typen Hans, krass, mit dem sie verheiratet ist, und 1992 stirbt er dann.
Krass.
Stirbt er dann. mit 81 Jahren steht Anna dann halt alleine da. Und was ich so beeindruckend finde.
Was für große Biografien, die du da immer raus.
Und was ich dann aber so beeindruckend finde, ist, dass die in der Doku sagt so, und dann fing mein Leben an. Denn Anna, die ist nämlich am 27. September 2019 im Alter von 108 Jahren erst gestorben. Und die hatten den letzten 81 Jahren ihres Lebens, hat die nochmal richtig Gas gegeben. Ne? Also siehst da in dieser Doku eine 107-Jährige, die an ihrem Handy Fotos verschickt, die dort zum Sport geht, die ganze Welt bereist hat mit über 80 Jahren, ne? Die da quasi alles nachgeholt hat, also Reisen mit ihrer Tochter viel. Als sie 90 ist, nimmt dann auch die Familie ihres echten Vaters Kontakt auf und umarmt sie sozusagen. Und es wird für sie alles gut. Ne? Du siehst da in dieser Dokumentation, ist übrigens die Dokumentation vom Bayerischen Rundfunk Lebenslinien. Mhm. Wenn man danach Anna Lang sucht, ich glaube, das ist auf YouTube oder so available. Also man verliebt sich in diese alte, sympathische, glückliche Frau. Ne? Es steht da am Ende nach so einem Leben wirklich eine 107-jährige, glückliche, alte Dame vor allem, die lacht und ihr Leben genießt und da ganz viel nachholt. Besonders sympathisch war mir, man sieht sie da bei so einem Volksfest in Augsburg irgendwie, wie da alle Weißwurst zuzeln so am Vormittag und so. Und sie ist halt Vegetarierin, ne? Und isst seit Jahrzehnten statt einer Weißwurst, legt die sich immer eine Banane auf den Teller. Und das hat noch keiner gemerkt, hat sie gesagt, so. Und solche Lifehacks hat sie halt irgendwie, ne? Und was sie halt so in ihrem Leben erlebt hat, das hat halt ihr Glücksempfinden da im Alter, das, was ihr da geboten wird, was sie da erleben kann, so dermaßen geboostet, ne? Dass sie wirklich als glückliche Frau gestorben ist nach so einem Leben. Und das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Fand ich wahnsinnig beeindruckend. Sie sagt selber, sie fühlt sich heutzutage im Paradies.
Ich finde es trotzdem deprimierend, weil 81 Jahre, boah, ne, also ich meine, sie kann ja froh sein, dass sie die Möglichkeit hatte, das noch zu erleben, aber trotz allem, gerade diese ganze Zeit zwischen den Kriegen, das klingt ja echt sehr, sehr.
Also ich finde wahnsinnig sehr beeindruckend, dass diese Niederlagen, die sie da einstecken musste, oder diese Schicksalsschläge, es war ja kein Schlag, ne? Es sind ja Schicksalssituationen, die sich über Jahrzehnte hinziehen, dass das diese Frau nicht gebrochen hat, dass sie dieses Empfinden, das Leben in die eigene Hand nehmen zu können und noch Glück zu empfinden und so weiter, dass sie diese Fähigkeit nicht verloren hat, wie das so viele sicherlich getan hätten nach einem 80-jährigen Leben, was so ist. Das finde ich total Wahnsinn und absolut beispielhaft. Ne?
Ich find's auf jeden Fall interessant, so diesen Einblick in die Lebens- und Denkweise der damaligen Zeit, ne? Dass man solche Situationen halt einfach erträgt.
Genau, ertragen.
Ist jetzt scheiße, ertragen.
Sich fügen und es wird schon irgendwie weitergehen. Und natürlich, es geht bei vielen nicht so weit wie 108 Jahre. Ne? Es ist schon klar, und auch mit 108 Jahren auch noch aktiv am Leben wirklich teilnehmen zu können. Ne? Das ist schon eine gesegnete Gesundheit und so weiter. Aber wie gesagt, schaut mal in die Doku rein. Eine wahnsinnig beeindruckende und sympathische Frau und dadurch natürlich auch in Augsburg mittlerweile sehr, sehr bekannt.
Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass man eben auch Menschen, die jetzt nicht durch irgendwas besonders aufgefallen sind, eben dann ein Ohr schenkt, ne? Und diese Geschichten auch abbildet, weil ich glaube, man kriegt halt sehr oft eine Verzerrung der Vorstellung davon, wie das Leben in anderen Zeiten war, weil man ja nur die Ausnahmefälle dokumentiert und selten halt normale Schicksale und normale Lebensläufe.
Deshalb bin ich immer besonders an solchen normalen Biografien auch interessiert, ne? Weil sich da eben so viel widerspiegelt und man natürlich auch mehr Parallelen zu seinem eigenen Leben ziehen kann, ne? Als jetzt irgendein Adliger, der da eine Geheimgesellschaft gegründet hat und so weiter und laberababer.
Aber das inspiriert die Leute ja auch mehr.
Natürlich, solche Biografien schildern wir ja auch.
Hey, dir geht's scheiße, halt doch einfach 81 Jahre durch und dann wird's gut.
Ja, nee, genau, aber meine Message ist eher, lass dich nicht zerbrechen. Ne? Und gibt ja auch diesen Song Ermutigung, lass dich nicht zerbrechen, in dieser Zeit, die allzu spitzen stechen und die allzu harten brechen. Man muss eben eher auch ein bisschen biegsam sein, ne? Um nicht gleich zu zerbrechen. Mhm. Also es sollen keine Durchhalteparolen sein, aber und man hat keinen Zweifel.
Auf die Jahre, die jetzt auf uns zukommen, Michael.
Nee, aber man hat keinen Zweifel, wenn man diese 107 Jahre alte Frau dort mit ihren Schilderungen hört, dass die heutzutage könntest du da nicht mehr so kommen. Ne? Das ist halt ihre Lebensweisheit. Und das ist dann vielleicht auch was sie an ihre Tochter, ihre Enkel und so weiter weitergegeben hatten, die das dann hoffentlich auch besser machen können.
Ja, und was wir jetzt auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen weitergeben. Deswegen, Mike, Dankeschön für die Geschichte. Und an euch da draußen, bleibt elastisch.
Bleibt elastisch. Tschüss.
Tschüss. Das Gefühl ist sozusagen der niederkomprimierte Zustand des Wissens.